Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Gestern am 19. Oktober war es wieder soweit. In Berlin wurde der diesjährige Galenus von Pergamon-Preis verliehen und zum 15. Mal der Springer Medizin Charity Award, der Engagement und Projekte im Gesundheitswesen auszeichnet. Warum Ehrenamt eigentlich so wichtig ist in einem Gesundheitswesen wie dem deutschen, das eigentlich doch ganz gut ausgestattet ist, das habe ich am Rande der Veranstaltung mit einigen Mitgliedern der Charity Award Jury besprochen. Unter anderem mit Frau Professorin Monika Kellerer, Diabetologin aus Stuttgart, mit Dr. Jürgen Bausch, Ehrenvorsitzender der KV Hessen, mit Gudrun Scheich-Walch, ehemalige Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, und der Demenzaktivistin, wie sie sich nennt, Sophie Rosentretter. Frau Rosentretter, das 15. Mal dieses Jahr Charity Awards, Sie sind Mitglied der Jury, wurde vergeben in Berlin. Und es geht um Ehrenamt in der Gesundheitsversorgung. Es geht für die bedürftigen Menschen, vielleicht welche, die man nicht so gut erreicht. Blick auf die OECD-Daten sagt relativ deutlich, die Deutschen geben weltweit am zweitmeisten Geld für Gesundheitsversorgung aus. Immerhin 13% des BIP, eine halbe Billion jedes Jahr. Warum brauchen wir dann noch Ehrenamt?
Ja, gucken Sie doch unseren Krankheitsstand an, gucken Sie doch die psychische Belastung an, gucken Sie das Thema Einsamkeit an. Ich glaube, man kann sich Gesundheit bis zu einem gewissen Grad sicherlich kaufen, aber das seelische Wohl, das geht doch nur über das Wir und nicht über das Ich, und dafür ist das Ehrenamt da. Und in diesen schwierigen Zeiten, ich verstehe, dass es schwer fällt, sich dem Ehrenamt zu öffnen oder vielleicht auch das Ehrenamt anzunehmen. Aber gerade jetzt, wo die Erde bebt und irgendwie der Boden zusammenzubrechen scheint unter einem, ist es doch umso wichtiger, dass wir uns die Hände reichen und sehen, dass wir gemeinsam die Zukunft gestalten.
Das heißt, Ehrenamt auch in der Gesundheitsversorgung ist eigentlich das, was wir gemeinhin den sozialen Kitt nennen.
Ja, ich denke ja. Es ist jetzt Zeit zu sehen, dass die Pflege nicht auf den professionellen Schultern gelastet werden darf oder genauso auch auf den pflegenden Angehörigen oder der professionellen Medizin eben, sondern es ist die Nachbarschaft gefragt, es ist das Quartier gefragt, es ist, wir alle sind gefragt, jetzt zusammenzurücken. Die Alterskeule kommt ja noch auf uns zu. Also wenn man in die Zukunft guckt, dann sieht es düster aus. Wenn man sich dann aber wieder heute Abend den Charity Award anschaut und diese Beispiele, das tut doch gut. Also das tut der eigenen Seele gut, und dann sieht man, hier ist Hoffnung, und genau daran müssen wir weiter arbeiten.
Also Ehrenamt ist Nachbarschaftlichkeit, Ehrenamt ist auch ja Nächstenliebe, Charité, würden wir in Berlin sagen. Und nun zeichnen wir ja immer Projekte aus, die aus der Welt der Pflege, aus der Welt der Medizin, aus der Gesundheitswelt kommen. Und es sind immer wieder im überwiegenden Maße Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte über die Maßen engagiert in diesen Projekten, die ohnehin schon eine hohe Arbeitslast haben. Woher kommt das, dass diese Profession, die sowieso professionell unterwegs ist, dann sich auch noch das Ehrenamt obendrauf packt?
Das ist eine gute Frage, weil diese Menschen verstanden haben, dass Körper, Geist und Seele zusammengehören und dass die Seele nur durch das Gegenüber genährt wird. Das heißt, wenn ich dich in der Seele auch erreiche, über das Gefühl erreiche. Und ich komme nun auch aus diesem Bereich der pflegenden Angehörigen. Und wenn Angehörige mal gepflegt haben, dann gehen die auch ins Ehrenamt. Also, das heißt, wenn ich generell mit diesem Thema zu tun habe, dann öffne ich mich für diese vermeintlich so schweren und düsteren Themen. So, das heißt eigentlich, wir müssen auch schon an Schulen gehen und bei Kindern anfangen, bei Jugendlichen anfangen, diese Themen zu platzieren, weil dann begeistern wir alle dafür.
Der Klassiker war ja früher mal der Sportverein, da entsteht ja auch so eine Nähe.
Ja, das ist richtig, gibt es nicht mehr. Heute gibt es aber so großartige Projekte wie zum Beispiel Kindergärten, die in stationären Einrichtungen sind. Oder man macht ein Praktikum in einer Pflegeeinrichtung. Wir als sozusagen mittlere Generation, wir versuchen unsere Kinder davon wegzuhalten, weil wir denken, wir tun ihnen nichts Gutes, wenn wir sie mit Alter, Krankheit, Pflege, Tod belasten. Und das hat eben auch der Charity Award gezeigt. Da gibt es ja auch ein Projekt, was zum Beispiel rund um Trauer und Kinder sich kümmert. Wunderbar, wieso gucken wir da nicht mehr hin? Wieso trauen wir Kindern auch nicht zu trauern und damit offen umzugehen? Wir versuchen, diese Themen von ihnen wegzuhalten, und das ist nicht der Weg, sondern wir müssen sie auf den Tisch legen und sagen, das ist Leben, das gehört dazu, und jetzt lasst uns gemeinsam das anpacken.
Das macht der Charity Award. Vielen Dank, Frau Rosentretter. Zum 15. Mal Charity Award dieses Jahr vergeben. Sie sind Präsidentin der Jury. Und am Ende geht es aber um Ehrenamt für gute Gesundheitsversorgung. Und wenn man in die OECD-Statistik guckt, was Gesundheitsausgaben angeht, ist Deutschland ja weltweit auf Platz 2 hinter den USA. Es sind 13%, die wir in Deutschland für Gesundheit ausgeben vom BIP. Da könnte man sich natürlich jetzt spitz fragen, warum brauchen wir Ehrenamt? Warum kriegen wir das nicht eigentlich auch so hin, dass wir alle gut versorgen?
Ja, das Ehrenamt füllt in der Tat eine Lücke aus, die im Gesundheitssystem nicht abgedeckt wird. Ich denke, das Ehrenamt ist aber auch wirklich, würde ich nicht eins zu eins mit dem Gesundheitssystem sehen, ja, sondern das Ehrenamt sieht Dinge, die das Gesundheitsamt oder das Gesundheitswesen, das Offizielle, oft gar nicht sieht. Also Leid und Nöte in, ich sag mal, Nischenbereichen. Und insofern ist das Ehrenamt wirklich eine ganz wichtige und tragende Säule einer zivilisierten Gesellschaft. Ich finde, eine zivilisierte Gesellschaft braucht das Ehrenamt. Ja. Meine Erfahrung mit ehrenamtlich Tätigen, gerade im Gesundheitswesen, ist, dass diese Menschen wirklich eine ganz fantastische Hilfe leisten, sei es in der Palliativmedizin, sei es in der Patientenbegleitung. Das sind Dinge, die das Gesundheitssystem so gar nicht abdecken kann. Beispielsweise auch bei der Kinderbetreuung, bei der Nachbarschaftshilfe und vielen anderen Bereichen mehr. Mein Eindruck ist aber auch, dass diejenigen, die Hilfe geben, in dieser Tätigkeit eine sehr sinnerfüllte Aufgabe sehen. Ja, also das ist zum Teil wirklich auch ein Geben und Nehmen in dem Bereich. Und meine Erfahrungen sind da durchweg positive mit Menschen, die Ehrenamt leisten.
Ja, wir haben ja auch in den vergangenen Jahren wirklich überwiegend, also ganz tolle Beispiele gesehen. Auch aus Ihrem Fachgebiet in der Diabetologie wurden ja etliche Preisträger auch ausgezeichnet, die ganz tolle Dinge machen. Wenn man jetzt dieses Jahr schaut, der erste Preis geht an das Stadtteilgesundheitszentrum in Neukölln. Und Sie haben von Nischen gesprochen. Muss man dann eigentlich auch sich ehrlich machen und konstatieren, wir werden in einer Gesellschaft mit professionellen Strukturen niemals alle Nischen füllen können und das geht nur auf diese Weise?
Ja, das ist definitiv so, da würde ich Ihnen recht geben, wir werden niemals alle Nischen füllen können, aber wir müssen denjenigen danken, die solche Nischen sehen und dann eine Initiative ergreifen. Und ich finde, diesen Menschen gebührt in unserer Gesellschaft noch viel mehr Anerkennung. Ja. Und man kann ja auch sagen, darum sind wir heute ja auch hier, denn der Springer Medizin Charity Award, der prämiert ja auch jetzt einzelne Projekte und bringt sie damit auch ein bisschen mehr ans Licht der Öffentlichkeit. Das ist also eine sehr gute Sache, wie ich finde. Und ich kann eigentlich allen ehrenamtlich Tätigen, ich kann alle nur dazu aufrufen, sich für den Springer Medizin Charity Award zu bewerben, denn es winken tolle Preise und das ist eine sehr gute Sache.
Das ist direkt jetzt schon mal der Werbeblock fürs nächste Jahr. Es gibt ja noch eine Menge Einrichtungen, es ist eine Menge Arbeit für die Jury. Vielleicht noch einen Aspekt. Es sind ja oftmals Einrichtungen, wo tatsächlich Fachleute aus der Gesundheitsversorgung sich engagieren. Oftmals eben auch Kolleginnen und Kollegen, Pflegepersonen. Wir haben einen Preisträger, das ist das Projekt Regenbogen. Das ist von der Krebsgesellschaft im Saarland. Also auch im Prinzip durch eine sehr professionelle ärztliche Struktur entstanden. Jetzt ist es ja nicht so, dass das ein 9-to-5-30-Stunden-Job wäre, ob ich jetzt in der Klinik oder niedergelassen tätig bin. Wie würden Sie das beschreiben? Woher kommt das? Ist das so ein Gen, das man qua Wahl des Berufs in sich trägt? Kommt das durch die praktische Tätigkeit?
Also ich würde nicht sagen, dass es generell ein Gen ist, aber es kommt schon durch die praktische Tätigkeit, weil wir sind als Ärzte und Behandler natürlich nah am Menschen dran, auch nah am menschlichen Leid dran. Also wir sehen das, wir sehen auch die Lücken häufig. Das sind nicht nur wir Ärzte, das sind oft auch Krankenschwestern, Sozialberater und andere Gruppen, die in der, sag mal, Patientenbetreuung mit eingebunden sind. Und wir sehen das. Und wir versuchen uns da natürlich auch irgendwie zu organisieren, dass wir, ich sag mal, manche Missstände abmildern können, da wo es uns zumindest möglich ist.
Vielen Dank, Frau Kellerer. Schönen Abend.
Gerne, vielen Dank Ihnen.
Wir haben eigentlich einen hohen Professionalisierungsgrad in der Medizin, in der Pflege. Warum braucht es dann eigentlich noch Ehrenamt, wenn wir eigentlich doch so viel Geld ausgeben für die Gesundheitsversorgung? Frau Scheichweich.
Das viele Geld, das wir ausgeben, wird nach den Richtlinien notwendig und ausreichend vergeben. Und notwendig und ausreichend ist halt nicht immer auch wirklich schön.
Sie meinen Paragraph 12 SGB V.
So ist das. Und um von diesem notwendig und ausreichend das zu ergänzen, glaube ich, das ist einfach die beste Aufgabe. Und was ganz wichtig ist, ist auch die Leute, die sich intensiv damit beschäftigen, besonders wenn es betroffene Gruppen sind, die haben natürlich auch eine unglaublich hohe Kompetenz.
Sagt die Staatssekretärin AD. Jetzt fragen wir mal den langjährigen KV-Menschen Jürgen Bausch. Ärztlicher Beruf ist ja was eigentlich hoch altruistisches, ich will nicht sagen ehrenamtlich, aber doch im Dienst der Gesellschaft stehend, als Professional. Wie gehören Medizin und Ehrenamt zusammen? Ist da eine intrinsische Verbindung? Sind das Dinge, die nebeneinander laufen?
Also wenn ich das anekdotisch nochmal von meiner Person berichten darf, kaum war ich niedergelassen, merkte ich, wir haben überhaupt keine Sozialstation. Da ist niemand da, der die Alten versorgt. Was hat der Dr. Bausch gemacht? Er gründet einen Bürgerverein für die Gründung einer Sozialstation zusammen mit dem Bürgermeister und den beiden Pfarrern. Und auf die Weise haben wir die Sozialstation aus der Taufe gehoben und bis heute funktioniert sie. Also das war eines meiner Ehrenämter und ich habe viele andere immer wieder übernommen. Und ich sehe das auch in der eigenen Familie, dass das stattfindet, aber auch von vielen Freunden, dass sie sich im Ehrenamt engagieren. Das muss nicht immer im Medizinbereich sein, es kann auch im Umweltbereich sein. Also Ärzte haben da offenkundig doch eine gewisse Ader dafür und tun das auch gerne.
Das heißt, es geht eigentlich nicht ohne Ehrenamt?
Denke ich wohl. Sehen wir ja auch überall.
Ja. Jetzt hört man ja immer wieder, dass so gerüchteweise wird gesagt, die Jüngeren würden sich nicht mehr so stark im Ehrenamt engagieren, wie das vielleicht früher mal war. Das kommt dann immer mal, wenn der Ehrenamtstag ist, auf. Jetzt sind Sie viele Jahre schon Jurymitglieder beim Charity Award, jetzt das 15. Mal vergeben. Welche Trends bei der Entwicklung von Ehrenamt sind Ihnen in Erinnerung, Frau Scheichweich, aus diesen Juryjahren?
Also die zunehmende Professionalität, in der das passiert, und die zunehmende Zusammenarbeit in verschiedenen ehrenamtlichen Gruppen und auch, wie gesagt, mit der Ärzteschaft oder auch mit Einrichtungen. Also ich habe das in meiner Zeit als Präsidentin der Deutschen Rheumaliga sehr intensiv erlebt, wie stark das Ehrenamt zusammenarbeitet mit allen Akteuren, auch mit den Krankenkassen.
Jetzt muss man dazu sagen, der erste Preis in diesem Jahr hat die Jury ausgewählt, das Stadtteilgesundheitszentrum in Neukölln, das sich ganz besonders Menschen widmen, gebietsübergreifend, die, man würde sagen, vielleicht so ein bisschen die Abgehängten der Gesellschaft sind. Darf man diese Entscheidung der Jury eigentlich so verstehen, dass die Jury die Idee von Gesundheitskiosken gut findet? Ist ja gerade in der Mache.
Das glaube ich eher nicht, muss ich ehrlich sagen, sondern ich denke eher, dass man diese Defizite vor Ort gesehen hat, wie ich damals in unserem kleinen Dörfchen Saalmünster, da fehlt's. Und deswegen muss man versuchen, Lücken zu füllen, die über das System nicht gefüllt werden. Und da bietet sich das ehrenamtliche Engagement natürlich an. Mich mehr hat immer imponiert in den Großstädten das Engagement von Ärztinnen und Ärzten, diejenigen, die überhaupt keine Versorgung haben, die in den Ecken liegen und verletzt sind, verwundet sind, aber niemanden haben, der um sie kümmert, die ihre Runden fahren und zumindest mal die Wunden verbinden und schauen, dass sie zu essen, zu trinken und dass sie Wärme bekommen. Also das ist ja seit Jahren schon der Fall in Großstädten und das, was in Köln dort gemacht wird, ist ja im Grunde genommen eine Stufe höher, aber umso besser natürlich. Aber da glaube ich in dem Punkt, dass Jüngere weniger engagiert wären als Ältere, kann ich nicht beobachten. Zumal in unseren, wir haben ja schon die vierte Generation der Bauschs in der Praxis, also das kann man so nicht sagen. Und ich beobachte das auch in deren Freundeskreis. Das sind ja alles junge Leute jetzt. Die sind ja alle 50 Jahre jünger wie ich, die jetzt fertig sind mit dem Examen und anfangen, in den Beruf einzusteigen. Also das Engagement, dass das so nachlassen täte, habe ich jedenfalls keinen Grund, das zu behaupten.
Alle noch schwer engagiert.
Also ich glaube nicht, dass jemand das macht, weil man jetzt einfach Ehrenamt machen muss und sollte, sondern es braucht einen Auslöser dazu. Es braucht eine Betroffenheit, man sieht die Not, da möchte man einfach was dagegen setzen.
Und mit diesen Gesundheitskiosken, das kann eine gute Sache sein, wenn wir sie nicht wieder zu stark professionalisieren und in reine Fachhände geben. Weil ich gemerkt habe, in der Frage der Emotionalität ist man ganz anders aufgestellt, wenn man diesem Ding nicht von morgens bis abends auch als Broterwerb ausgesetzt ist, sondern weil man eben vielleicht auch die Chance hat, zweimal die Woche was zu machen. Und an den anderen Tagen macht es jemand anders. Da hat man ein ganz anderes Kräfteverhältnis, um emotionale Dinge zu machen. Und das ist so wichtig, ja, dass das Gefühl von den Leuten kommt. Das ist ganz wichtig, damit es einfach hell bleibt und warm bleibt in der Gesellschaft.
Das ist ein spannender Punkt. Das heißt, Sie sagen im Prinzip, Ehrenamt lebt von dieser inneren Motivation, von der Selbstwirksamkeit, und die darf ich nicht mit Bürokratie oder, Sie sagen, Professionalisierung zupflastern.
Ja, ich muss ihnen Freiräume geben, die Dinge zu tun, und ich muss sie auch nicht dazu verpflichten, dass sie dann eben halt jeden Tag von bis, dann bekommt das wieder einen ganz anderen Charakter. Und wenn man schwierige Dinge im Ehrenamt macht, wie gesagt, ich habe das früher auch selber gemacht, dann ist es ganz einfach, dann kann man die richtig gut oft nur machen, wenn man dazwischen ein paar Tage hat, in denen man dann auch wieder einen gewissen Abstand gewonnen hat und sich erholt. Und dann geht man mit frischer Kraft und Elan wieder dran, und dann sind 2 Tage oder 3 Tage am Wochenende heftig, aber dann ist in der Woche wieder was ganz anderes.
Also wenn man sich vorstellt, wir würden das ganze ehrenamtliche Engagement Tafel jetzt verstaatlichen und in staatliche Hände geben, in Verteilungskiosk für preiswerte Nahrungsmittel, dann würden wir genau den Fehler machen, den Frau Scheich-Walch eben genannt hat. Dann geht das verloren. Nein, das muss so bleiben, wie es ist, und funktioniert ja auch. Und zwar im Ehrenamt. Und dann hat man auch seine Rückzugsorte. Man verteilt sich's untereinander. Wenn ich angestellt bin, dann muss ich meinem angestellten Beruf nachgehen, ob es mir passt oder nicht. Dann muss ich Dienst machen oder keinen, nicht wahr? Im Ehrenamt, nicht wahr, hat man Rückzugsorte und kann sich's mit den Freunden und Bekannten einteilen und findet auch einen guten Weg. Und es scheint ja, also zumindest was ich beobachten kann, scheint ja gut zu funktionieren.
Also kann man im Prinzip so zusammenfassen, Ehrenamt unterstützen, ja, aber ansonsten bitte Finger weg davon.
Muss das nicht zwingend machen, das geht ja auch anders.
Ehrenamt unterstützen, Strukturen schaffen, in denen die sich bewegen können, aber auch genau solche Dinge machen wie hier heute, dass man von woanders mal Geld dazugeben kann, sodass man ein bisschen was anders machen kann als das, was die Gesetzesbuchstaben einfach nur so erlauben. Das ist ja der große Unterschied. Ich kann da was anderes machen. Ja? Wenn ich in dieser Tafel, wie er sagte, ein paar Kisten Äpfel gegeben habe, ja, da muss ich nicht nachgucken, wie viel Apfel jetzt der und wie viel Apfel ab dann, sondern dann habe ich die Äpfel und gucke die Leute und dann gebe ich die Äpfel und Gutes.
Also kein Paragraph 12 fürs Ehrenamt. Vielen Dank, Frau Scheich-Walch, und Herr Bausch, schönen Abend für Sie. Spannende Frage zum Thema Ehrenamt und professionelle Gesundheitsversorgung. Entsteht im Kopf, wenn man sich die OECD-Ländervergleiche mit den Gesundheitsausgaben anschaut. Ja. Deutschland ist auf Platz 2 mit knapp 13% des BIP, 500 Millionen jedes Jahr, die wir ausgeben. Und dann entsteht die interessante Frage im Kopf, warum müssen wir dann noch Ehrenamt haben, wenn wir so viel Geld eigentlich für Versorgung ausgeben?
Weil aus meiner Sicht ohne das Ehrenamt viele Dinge schlicht durch den Rost fallen würden. Also es gibt einfach, und vermutlich wiederhole ich jetzt, was die anderen schon gesagt haben, man muss einfach sehen, aus meiner Sicht, dass sie vieles über das, was wir professionell und institutionell tun, gar nicht erwischen. Also gerade denken Sie an die Versorgung von Menschen, die hier durch alle Roste durchfallen, die also gar nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung ankommen, entweder weil sie nicht wollen oder weil sie sozusagen gar keine Gelegenheit haben. Ja, da habe ich dann immer so Leute vor Augen. Natürlich die bei uns in Nürnberg um den Wiesengrund herum versuchen, irgendwie des Nachts unter der Brücke zu schlafen. Aber ich habe eben auch Leute im Kopf, sagen wir, freischaffende Künstler, die aber eben nicht in der Künstlersozialversicherung sind, sondern die eben aus dem Ausland kommen, keine Vorversicherungszeiten nachweisen können und hier auf einmal völlig so dastehen.
Ja. Das ist interessant. Also dass Menschen durch den Rost fallen, dass wir nicht alle Nischen erreichen. Das ist so die Begründung fürs Ehrenamt. Platz 1 dieses Jahr geht eben nach Neukölln an das Stadtteil Gesundheitszentrum. Und jetzt gibt es ja den Versuch, solche Strukturen, die es ja überall in der Republik gibt, wo man eben versucht, die mehr oder weniger Abgehängten, wie man oft bald sagt, zu erreichen. Jetzt gibt es ja von der Politik den Versuch, aus diesen Initiativen was zu professionalisieren. Herr Lauterbach will es mit den Kiosken angehen. Ist das eine gute oder eine schlechte Idee?
Naja, erstmal ist das eine weitere Institutionalisierung. Und ich glaube einfach, dass wir mit noch mehr Instrumenten, also jeder weitere Schritt macht die Sache deutlich teurer, ohne dass der Effekt dementsprechend, also wenn ich hier sowas wie ein Kosteneffektivitätskriterium ansetzen würde, dann müsste man sagen, ja, ich erreiche noch ein paar, aber das, was ich dafür aufwenden muss, ist überproportional viel. Und von daher, die letzten 0,7% werden wir nicht erwischen, wenn wir nicht bereit wären, sehr, sehr viel Geld auszugeben. Und da, denke ich, ist dieses Konzept, ich nehme an, Sie spielen auf die Gesundheitskioske an. Also erstmal habe ich bislang nicht das Ganze so verstanden, dass die Versorgung, echte Versorgung im Krankheitsfall übernehmen, sondern dass das mehr Anlaufstellen wären, die im Grunde genommen Gesundheitskompetenz heben sollen und auch beraten, wenn es Probleme gibt, um dann zu kanalisieren. So, und das ist aus meiner Sicht nochmal ein ganz anderer Ansatz. Ich kann nachvollziehen, was ihn da treibt. Ja, ich glaube persönlich, das Thema Zweiklassenmedizin ist ein Unsinn, wenn man es am Einkommen festmacht. Es ist mehr etwas, was man festmachen muss an den unterschiedlichen Bildungsgraden. Ja, mein Satz ist immer, auch ein gesetzlich Krankenversicherter bekommt alles, was er gerne möchte, wenn er nur weiß, mit welchen Instrumenten wie er vorgehen muss. Das ist das Problem. Ja. Und ob die Gesundheitskioske an der Stelle dann richtig sind und ob die dann auch diesen Schritt gehen, da wäre ich unsicher.
Also Professionalisierung hat da ihre Grenzen, höre ich bei Ihnen heraus. Und würden Sie auch so weit gehen, zu sagen, dass Ehrenamt zwar in sich selbst gefasst eine Professionalisierung entwickelt mit der Zeit, aber keine externe Professionalisierung vertragen würde, vulgo Bürokratie?
Letzteres würde ich unterschreiben. Wenn Sie Gesundheitskioske, alles, was Sie institutionalisieren, was mit Finanzströmen verbunden ist, muss letztlich, ich sag mal, rechnungshoffähig sein. Und da glaube ich nicht, dass wir da weiterkommen. Und ich glaube einfach, dass wir da auch letztlich die Bereitschaft negativ treffen können. Ja, wir müssen es vielleicht nicht, aber allein die Tatsache, dass Sie da Mittel hineingeben, die letztlich auch deren Verwendung überprüft werden muss, führt zu einer Nachweispflicht und damit auch letztlich, Sie haben es Bürokratie genannt, ja, das klingt ein bisschen böse, aber de facto, wenn ich öffentliche Mittel für irgendetwas einsetze, auch wenn es vielleicht in Anführungsstrichen nur die Mittel der Versicherten in der GKV sind, muss eine Krankenversicherung nachweisen, letztlich, was sie damit gemacht hat. Da kann sich einfach sagen, das haben wir im Kiosk mal eben so, ja, Kamelle, der Prinz kommt. Ich kann das Idiom nicht so gut, aber so karnevalstechnisch, so kann man das nicht machen.
Also Ehrenamt darf nicht rechnungshofpflichtig werden, das höre ich raus.
Ja, das wäre nicht schön, weil damit haben Sie eben Arbeitszeit dieser Menschen eingesetzt für Dinge, die gar nicht tun wollten. Das haben wir in anderen Bereichen natürlich auch, ja. Aber wenn wir da jetzt auch noch anfangen, dann glaube ich, ist das keine gute Idee.
Vielen Dank, Herr Professor Fricke.